Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen.
Beim Lesen des Buchtitels Prophetische Entdeckungen in Liedern der Bibel denkt vermutlich mancher ganz spontan an die alttestamentlichen Psalmen, ans Hohelied oder an die Klagelieder. Dieses Buch jedoch geht in eine andere Richtung. Wir begegnen darin wenig bekannten, aber sehr tiefgründigen Liedern ganz unterschiedlicher Verfasser der Bibel. Sich in diese Liedtexte zu vertiefen, gleicht einer Entdeckungsreise in die biblische Prophetie. Dabei werden wir auch persönlich angesprochen. Hören Sie heute aus diesem sehr empfehlenswerten Buch von Norbert Lied, Lied über den Weinberg des Herrn.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Lied über den Weinberg des Herrn. Jesaja 5, die Verse 1 bis 7. Ich will doch singen von meinem Geliebten ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel, und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm und hieb auch eine Kelter darin aus, und er hoffte, dass er gute Trauben brächte, aber er trug schlechte. Nun, ihr Bürger von Jerusalem und ihr Männer von Juda, sprecht recht zwischen mir und meinem Weinberg. Was konnte man an meinem Weinberg noch weiter tun, das ich nicht getan habe? Warum hoffte ich, dass er gute Trauben brächte, aber er trug nur schlechte? Nun will ich euch aber verkünden, was ich mit meinem Weinberg tun will. Ich will seinen Zaun wegschaffen, damit er abgeweidet wird, und die Mauer einreißen, damit er zertreten wird. Ich will ihn öde liegen lassen, er soll weder beschnitten noch gehackt werden, und Dornen und Disteln sollen ihn überwuchern. Ich will auch den Wolken gebieten, dass sie keinen Regen auf ihn fallen lassen. Denn das Haus Israel ist der Weinberg des Herrn der Heerscharen, und die Männer von Juda sind seine Lieblingspflanzung. Und er hoffte auf Rechtsspruch, und siehe da, blutiger Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit. Einleitung. Man nimmt an, dass diese Jesaja-Liedverse auf einem Erntefest vorgetragen wurden, das die Israeliten und Judäa gemeinsam feierten. Wenn dem tatsächlich so ist, können wir uns vorstellen, wie geschockt die Menschen gewesen sein müssen, als sie dieses Lied hörten, denn üblicherweise wurden fröhliche Dankes- und Liebeslieder gesungen. Auch Jesaja beginnt seinen Gesang wie ein Liebeslied, was sicherlich die Aufmerksamkeit auf sich zog. Dann aber wechselt er unvermittelt zu einer Gerichtsrede, was zweifellos Bestürzung hervorrief. Seine Aussagen in Bezug auf den Weinberg erinnern sehr an das Gleichnis Jesu über den Weinberg in Matthäus 21, Vers 33 und die folgenden. Vielleicht hat Jesus dabei an Jesaja gedacht. Alles aus Liebe. Ich will doch singen von meinem Geliebten ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Jesaja 5, Vers 1. Abgesehen von der oben erwähnten Möglichkeit, dass dieses Lied an einem Erntedankfest gesungen wurde, ist es interessant, dass Gott darin zwar überhaupt nichts Gutes über Israel zu sagen hat und Jesaja trotzdem mit einem Liebeslied beginnen lässt. Dies gewiss nicht nur, damit die Anwesenden hinhören sollten. Vielmehr war das, was darin zum Ausdruck kam, ganz persönlich für Israel bestimmt. Ich will doch singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel, Vers 1. Ich glaube, dass Gott Jesaja zu dieser Einleitung inspiriert hat, weil er etwas ganz Wesentliches sagen wollte, nämlich, dass hinter aller Missbilligung sündigen Verhaltens, hinter allen Erziehungsmaßnahmen und hinter allen Gerichtsandrohungen die unzerbrechliche Liebe Gottes steht. Das gilt nicht nur für Israel, sondern auch für uns. Damit will Gott uns sagen, dass er kein Tyrann ist, der auf seinem Thron sitzt und willkürlich, hysterisch und jähzornig um sich schlägt. Wenn Jesaja die Tragik Israels und das bevorstehende Gericht beschreibt, so weiß er doch, dass der liebende Gott darin am Handeln ist. Gott will mit seinen Maßnahmen nur das eine erreichen, Israels Rückkehr zu ihm. Er zeigt damit aber auch, dass in uns nichts Gutes steckt und dass es letztendlich seine Liebe ist, die uns ans Ziel bringt. Gott hat Israel nie aufgegeben, auch wenn er es strafen musste, und wird es nie aufgeben. Gott ist Liebe. Die weiteren Aussagen dieses Liedes machen uns auf Folgendes aufmerksam. Liebe kann und darf Sünde nicht entschuldigen. Und trotzdem vergisst Liebe den Menschen nicht. Jemand sagte einmal, Liebe ohne Gerechtigkeit lässt den Menschen in seiner Sünde zurück. Gerechtigkeit ohne Liebe treibt den Menschen von Gott weg, weil sie herzlos ist. Was Gott für Israel tat. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel, und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm und hieb auch eine Kelter darin aus. Und er hoffte, dass er gute Trauben brächte, aber er trug schlechte. Jesaja 5, Vers 2. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Das ist Bildersprache. Mit dem Weinberg war, wie nachher erklärt wird, zunächst einmal das fruchtbare Land Kanaan gemeint, in dem Milch und Honig floss, und der rechtmäßige Besitzer war Gott. Der Herr hatte bereits durch Noah prophezeit, dass Kanaan ein Knecht Sems werden würde, in 1. Mose 9, die Verse 25 bis 27. Sem steht für die Semiten, von denen die Israeliten abstammen. Zunächst bewohnten und bewirtschafteten die Kanaaniter, die Nachkommen Noahs, das Land Gottes, bis es die Israeliten in Besitz nahmen. Somit wurden die Kanaaniter Knechte der Israeliten. Im Laufe der Jahrhunderte starben die Kanaaniter aus, so wie auch die Philister und Amoriter ausstarben, die ebenfalls Kanaaniter waren. Er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Vers 2. Gott bearbeitete sein Land. Und als die Sünde der kanaanitischen Völker ausgereift war, 1. Mose 15, Vers 16, vertrieb der Herr sie und ihre steinernen Götzen aus dem Land und pflanzte die Juden als edle Reben in das Land ein. Zeitlich war das ein langer Prozess. Israel musste 400 Jahre in einem anderen Gebiet, in Ägypten, wohnen, bis die Sünde der Kanaaniter ausgereift war. Dann vertrieb Gott die Kanaaniter aus seinem Land und setzte die Israeliten als edle Reben ein. Mitten darin baute er einen Turm und hieb auch eine Kelter darin aus. Vers 2. David baute den Turm, ein Bild für die Stadt Jerusalem, die zur Hauptstadt Israels wurde. Und Davids Sohn Salomo baute anschließend die Kelter, wo der Wein floss. Die Kelter ist ein Bild für den Tempel, wo das Bild der Opfertiere floss. Gott hatte alles für sein Volk getan, doch sein Volk erbrachte nicht das, wozu er es gesetzt hatte. Eine bittere Feststellung, unfruchtbar. Nun, ihr Bürger von Jerusalem und ihr Männer von Juda, sprecht recht zwischen mir und meinem Weinberg. Was konnte man an meinem Weinberg noch weiter tun, das ich nicht getan habe? Warum hoffte ich, dass er gute Trauben brächte, aber er trug nur schlechte? Jesaja 5, die Verse 3 bis 4. Gott hatte sein Volk gehegt, gepflegt und vor den Angriffen der Feinde bewahrt. Er hatte sich derart für Israel eingesetzt, dass diesem nicht das Geringste fehlte. Es wurde geradezu mit Gutem überschüttet. Doch Israels Geschichte war ein Auf und Ab, ein Hin und Her. Es brachte keine Frucht, es verherrlichte Gott nicht, ja, es entehrte sogar seinen Namen und war für die Nationen kein Zeugnis. Der Herr klagt in Vers 7, denn das Haus Israel ist der Weinberg des Herrn der Heerscharen, und die Männer von Juda sind seine Lieblingspflanzung. Und er hoffte auf Rechtsspruch, und siehe da, blutiger Rechtsspruch, auf Gerechtigkeit, und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit. Das Volk Israel tat genau das Gegenteil dessen, wozu es gesetzt war. Statt aufzubauen, brach es ab. Es kam so weit, dass es als unfruchtbarer Weinstock völlig unbrauchbar wurde. Hesekiel sagt das auf Geheiß des Herrn noch deutlicher als Jesaja, indem er erklärt, dass der unfruchtbare Weinstock zu nichts zu gebrauchen ist. Nicht einmal das Holz ist zu gebrauchen. Man kann weder Möbel noch Gefäße daraus herstellen. Nicht einmal einen vernünftigen Kleiderhaken. Ja, man kann es kaum recht gebrauchen, um ein Feuer zu machen, denn es entwickelt keine richtige Hitze. Hesekiel 15, Vers 1 und die folgenden Verse. Das ist eine traurige Feststellung Gottes hinsichtlich seines Volkes, um das er sich so sehr bemüht hat. Und das hat Konsequenzen. Die Konsequenz der Unfruchtbarkeit. Nun will ich euch aber verkünden, was ich mit meinem Weinberg tun will. Ich will seinen Zaun wegschaffen, damit er abgeweidet wird, und die Mauer einreißen, damit er zertreten wird. Ich will ihn öde liegen lassen, er soll weder beschnitten noch gehackt werden, und Dornen und Disteln sollen ihn überwuchern. Ich will auch den Wolken gebieten, dass sie keinen Regen auf ihn fallen lassen. Jesaja 5, die Verse 5 und 6. Gott kündigte an, dass er Israel seinen Schutz entziehen würde, so dass die Feinde ins Land eindringen und es in Besitz nehmen würden. Und das geschah so. Zunächst kamen die Assyrer und weideten das Nordreich Israel ab. Sie verschleppten einen Großteil der Einwohner in andere Länder. Dies geschah 722 vor Christus. Später kamen die Babylonier und zertraten Juda mit Jerusalem und damit auch den Tempel. Das geschah 586 vor Christus. Die geistliche Unfruchtbarkeit wirkte sich in der Folge auch auf das Land aus. Es verödete und wurde buchstäblich unfruchtbar. Unser Leben im Spiegel dieses Gleichnisses. Der Blick in den Spiegel dieses Gleichnisses tut weh, aber er ist nötig. Entspricht unser Leben nicht in gewisser Hinsicht auch dieser Beschreibung? Der Herr ist uns in seiner Liebe persönlich begegnet. Er hat an uns gearbeitet. Er hat uns auf einen neuen, fruchtbaren Boden gestellt, den Boden seiner Verheißungen. Er säuberte uns, indem er unsere Sünden wegnahm. Er befreite uns von Bindungen mancher Art. Anstelle des steinernen Herzens gab er uns ein neues Herz. Gott verpflanzte uns aus dem Reich Satans in sein Reich und gab uns den Heiligen Geist, damit er uns regieren sollte. Epheser 2, Vers 6, Kolosser 1, Vers 13 und 1. Korinther 3, Vers 16. Der Herr hat somit alle Voraussetzungen geschaffen, damit wir fruchtbar sein können. Doch das Resultat ist oft ein anderes. Das kann verschieden aussehen. Man tut genau das Gegenteil von dem, was man tun sollte. Man ist hin und her gerissen, lau und lässt den Heiligen Geist nicht weiter an sich arbeiten. Man kämpft und krampft in eigener Kraft, aber das Herz ist kalt und es ändert sich kaum etwas. Man ist zwar in der Gemeinde noch dabei, weil man eben noch dazugehört, aber innerlich ist man schon lange auf Distanz gegangen. Das Herz hat sich abgewandt. Man ist folglich auch kein Zeugnis mehr. Der Bekennermut ist verloren gegangen. Man lebt nicht mehr zur Verherrlichung des Herrn. Das Leben ist kein fröhliches Lied mehr, sondern eine alte Leier, und innerlich ist man gestraft. Manchmal fragt man sich vielleicht, was denn da eigentlich los ist, Denn im Grunde will man gar nicht so gleichgültig sein. Man wäre gern wieder fruchtbar.
Aber es ist alles furchtbar geworden.
Man rappelt sich dann wieder auf, müht sich auch erneut ab, aber schon bald lässt es wieder nach. Die geistlichen Kräfte verlassen einen. Haben Sie sich jetzt vielleicht innerlich eingestehen müssen, dass der eine oder andere Mangel bei Ihnen vorliegt und Sie in Gottes Reich nur sehr eingeschränkt zu gebrauchen sind? Der heimgegangene Hans-Peter Reuer, ehemals stellvertretender Direktor von Fackelträger International, hat das eindrücklich erlebt. In einem Flyer erzählt er, wie er als Teenager die Botschaft Jesu Christi bewusst aufgenommen und sich darauf eingelassen hat. Doch als 19-Jähriger nahm er davon Abstand, weil er erkannte, dass er nicht in der Lage war, die Anforderungen des Evangeliums zu erfüllen. Dieser Rückzug dauerte mehrere Jahre. Er beschreibt diese Zeit als zwar einfacher, aber auch als oberflächlich, leer und somit unbefriedigend. Dann kam es zu einem Wendepunkt in seinem Leben, den er so beschreibt. Als ich etwa 25 Jahre alt war, las ich einen Satz von Major Ian Thomas, dem Gründer der Fackelträger. Er schrieb: Christsein ist nicht leicht. Christsein ist nicht schwer. Christsein ist unmöglich. Dieser Satz war für mich anfänglich verwirrend. Aber gleichzeitig gab er mir Hoffnung, dass es da etwas geben musste, das ich noch nicht wusste. In den darauffolgenden Jahren durfte ich lernen, dass dieses Etwas nicht etwas ist, sondern ein Jemand, nämlich der auferstandene und lebendige Jesus Christus selbst. Ich fing an zu verstehen und zu erleben, dass nicht ich für Christus arbeiten muss, sondern dass er durch mich arbeitet und wirkt. Somit wende ich mich jeden Tag an Jesus und sage: Herr, ich kann das christliche Leben nicht leben, aber du kannst es. Darum kann ich ehrlich bekennen, dass ich gerne zu Jesus Christus gehöre und keinen Tag mehr ohne ihn leben möchte. Das ist der Weg, um wieder fruchtbar zu werden. Die wiederherstellende Liebe. Dass die Klage Jesajas über das unfruchtbare Volk mit den Worten »Ich will doch singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg, mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel«, Jesaja 5, Vers 1, eingeleitet wird, hat mich zuerst erstaunt und dann ermutigt. Es zeigt uns, dass der Herr seine Liebesabsichten mit Israel nicht aufgegeben hat. Und er hat sie auch in Bezug auf uns nie aufgegeben. Der irische Literaturwissenschaftler C.S. Lewis sagte einmal: Christus starb nicht für Menschen, weil sie es wert gewesen wären, sondern weil er Liebe ist und deshalb unendlich liebt. Die Weinberggeschichte ist mit Jesaja Kapitel 5 längst nicht abgeschlossen. Die Bibel berichtet noch viel mehr darüber. Eigentlich müssten wir auf alle Bibelstellen eingehen, die über den Weinberg sprechen, um uns ein Gesamtbild zu machen. Doch das ist aus Platzgründen nicht möglich. Wir wollen aber im Folgenden auf einige wesentliche Aspekte eingehen. Der Prophet Hosea spricht in seinem letzten Kapitel, nach dem Aufruf zur Buße, über die letztendliche Wiederherstellung Israels. Ich will ihre Abtrünnigkeit heilen. Gern will ich sie lieben, denn mein Zorn hat sich von ihnen abgewandt. Ich will für Israel sein wie der Tau. Es soll blühen wie eine Lilie und Wurzel schlagen wie der Libanon. Seine Schösslinge sollen sich ausbreiten. Es soll so schön werden wie ein Ölbaum und so guten Geruch geben wie der Libanon. Die unter seinem Schatten wohnen, sollen wiederum Getreide hervorbringen und blühen wie der Weinstock und so berühmt werden wie der Wein vom Libanon. Ephraim wird sagen: Was soll ich künftig noch mit den Götzen zu schaffen haben? Ich habe ihn erhört und auf ihn geblickt. Ich bin wie eine grünende Zypresse. Es soll sich zeigen, dass deine Frucht von mir kommt. Hosea 14, die Verse 5 bis 9. Jesaja 5 begann mit der Liebe, dann war die Rede vom unfruchtbaren Weinberg, vom Einfall der Feinde und der Verödung des Landes. Hier in Hosea 14 beginnt es wieder mit der Liebe. In der Elberfelder Bibel steht es so:
Ich will ihre Abtrünnigkeit heilen. Ich will sie aus freiem Antrieb lieben. Gott ergreift die Initiative. In Israel selbst steckt nach wie vor nichts Gutes. Es ist immer noch zu nichts zu gebrauchen. Gott tut es aus sich heraus, aus freiem, eigenem Antrieb. Er streckt seine Hand aus. Gott lässt seine Verheißungen, die er Abraham, Isaak und Jakob gab, nicht unerfüllt. Er gibt ein angefangenes Werk nie auf. Er führt seinen Plan immer aus, bis zur Vollendung. Das Land soll wieder belebt werden, das Volk wieder Frucht tragen und der Weinstock wieder blühen. Dieses Wirken Gottes wird Israel schließlich dazu bringen, die Götzen loszulassen. Die Motivation zu diesem schier unfassbaren Handeln Gottes ist in seiner Liebe und im letzten Satz dieses Abschnitts begründet. Es soll sich zeigen, dass deine Frucht von mir kommt. In der Elberfelder Bibel ist es so übersetzt: Nur an mir wird Frucht für dich gefunden. Wie ist das zu verstehen? Nun, Jahrhunderte später trat der Messias in Israel auf und sagte seinem Volk in Johannes 15, Vers 1: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Nur an mir wird Frucht für dich gefunden. Dann fährt der Herr weiter: Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Johannes 15, Vers 2. Der Herr spricht an dieser Stelle nicht von der Gemeinde Jesu, was diese anbetrifft, geben die paulinischen Briefe Aufschluss, sondern von Judas, der nie Anstalten machte, bei Jesus bleiben zu wollen. Er brachte keine Frucht und wurde weggenommen. Den übrigen Jüngern sagte der Herr: Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Johannes 15, Vers 3. Die Jünger haben also Frucht gebracht, indem sie bei ihm bleiben wollten, indem sie auf sein Wort eingingen. Jesus bestätigte ihnen trotz ihres Versagens in manchen Situationen: Ihr aber seid die, welche bei mir ausgeharrt haben in meinen Anfechtungen. Lukas 22, Vers 28. In Johannes 15 sagt Jesus weiter: Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer, und sie brennen. Vers 6. Seine Jünger hatten Jesus direkt angesprochen: Ihr seid schon rein. Jetzt aber sagt er lediglich: Wenn jemand. Offensichtlich machte er einen Unterschied zwischen den Jüngern und den übrigen Menschen. Deshalb glaube ich, dass er mit dem »wenn jemand« nicht seine Jünger, sondern das jüdische Volk als solches meinte. Das wird auch aus Johannes 6, Vers 56 ersichtlich, wo es heißt: »Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm.« Die Jünger haben das getan, der größte Teil des Volkes tat es nicht. Und so wurden Jerusalem und der Tempel Jahrzehnte später buchstäblich verbrannt. Wenn sie den Herrn Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, dann haben sie damit sein Fleisch gegessen und sein Blut getrunken und sind bleibend in ihm und er ist in ihnen. Das ist durchgängig die neutestamentliche Lehre über die Stellung der Gemeinde als Leib Christi. Darum werden wir in den paulinischen Briefen nicht dazu aufgefordert, in Christus zu bleiben, wohl aber in ihm zu wandeln. Kolosser 2, Vers 6. Denn durch die Versiegelung mit dem Heiligen Geist sind wir immer in ihm. Epheser 1, Vers 13. Und das Folgende illustriert dies: Du sagst, du hältst dich selber für eine Flasche. Du seist ein für Gott unbrauchbarer und zum Leben ungeschickter Mensch. Das ist nun freilich noch kein Grund, gleich zu verzweifeln, denn auch die gewöhnlichste Flasche kann durch einen kostbaren Inhalt ausgesprochen wertvoll werden. Wenn Gott selbst durch seinen Geist in dir wohnt und das in dir bewirkt, was du an sich nicht sein kannst, dann bist du durch ihn, Flasche hin oder her, ein unendlich wertvoller Mensch. Aus der Zeitschrift Reflexionen, Ausgabe Februar 2012 von Hans-Joachim Eckstein. Wenn der Herr zu Israel sagt: Nur an mir wird Frucht für dich gefunden, dann gilt das neutestamentlich auch für sie und mich. Leben sie in dem Bewusstsein, dass sie in ihm sind, und rechnen sie damit, dass er in ihnen lebt und durch sie wirkt. Und wenn der Herr sagt, dass die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, aber durch das einfache Bleiben am Weinstock Frucht bringt, dann dürfen wir uns darüber freuen, dass wir nach neutestamentlicher Glaubenslehre in ihm sind und er demgemäß auch die Frucht wirkt. Darin können wir uns bewegen bzw. darin wandeln. Wir können nichts, aber er kann alles. Wir sind aus uns selbst heraus nicht einmal tüchtig. Der Herr selbst wirkt alles. So lesen wir in 2. Korinther 3, Vers 5, nicht, dass wir von uns selber aus tüchtig wären, so dass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Alles, was der Herr von uns fordert, ist, dass wir ihm in unserem Leben Freiraum geben und in ihm wandeln.
Wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Aus dem Buch von Norbert Lied mit dem Titel Prophetische Entdeckungen in Liedern der Bibel hörten Sie soeben Lied über den Weinberg des Herrn.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.